Das heilige Evangelium, das heute zugleich Predigtwort ist, steht bei Markus im 12. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat zu Jesus. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist dies: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geantwortet. Es ist einer und kein anderer ist außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft und seine Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn etwas zu fragen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Amen.
Liebe Gemeinde auf Kanaan, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns in diesem Jahr zum Gottesdienst am Israelsonntag versammeln, um auf Gottes Wort zu hören, das Mahl des Herrn miteinander zu feiern und im Geist der Buße, der Versöhnung und der Treue auf Israel zu schauen, dann ist es wirklich nicht leicht, die richtigen Worte zu finden. Ja, es kann einem förmlich die Sprache verschlagen. Denn wir erleben zurzeit einen Tsunami des Antisemitismus, eine Sturzflut des Hasses auf Israel, wie wir so etwas bisher bei uns nicht kannten. Die Aggressivität gegen alles Jüdische ist erschreckend. Ein kleines Beispiel: Wir sind durch unseren Enkeldienst in einer Kinderfamilie immer wieder regelmäßig in Heidelberg, jede Woche. Und wir haben über viele Wochen erlebt, wie Bilder, Plakate, auf denen verschleppte Geiseln vom 7. Oktober abgebildet waren, um ihrer zu erinnern, ihrer zu gedenken, wie diese Plakate immer in kürzester Zeit abgerissen waren, völlig abgerissen waren. Einmal waren sie sogar abgefackelt. Mit einer schockierenden Selbstverständlichkeit wird im Internet und auch auf unseren Straßen bis hinein in die Parlamente die Vernichtung des Staates Israel proklamiert. Und darum, weil es hier einem förmlich die Sprache verschlägt, stelle ich an den Beginn dieser Predigt die Worte, mit denen ich heute genau vor 22 Jahren, es war auch der 24. August, am Israelsonntag 2003 hier auf Kanaan meine Predigt beendet habe. Wir Christen gehören an die Seite Israels, nicht nur in unverbindlichen theologischen Erklärungen, sondern in der praktischen Solidarität mit dem heutigen Israel. Das ist die Echtheitsprobe. Hier beweist sich, ob wir Christen wirklich ernst nehmen, dass Gott seinen Bund der erwählenden Treue mit Israel nie gekündigt hat und nie kündigen wird. Wir Christen gehören an die Seite Israels, wir teilen seinen Schmerz und wir teilen seine Hoffnung, dass der Messias kommt, den wir schon kennen. Und wir beten für Israel heute als solche, die an seiner Seite stehen. Ihr Marienschwestern, so sprach ich damals, wart die Ersten, die genau das nach dem furchtbaren Leid der Shoah, das unser deutsches Volk dem Volk Israel zugefügt hat, ihr war die Ersten, die dies erkannt und gelebt hat, haben. Als eure ersten Schwestern Mitte der 50er Jahre als Krankenschwestern in Israel dienten, bin ich gerade in die Schule gekommen. Ich hatte vor einigen Jahren die bewegende Gelegenheit, dies durch ehemalige Rimbacher Juden zu erleben. Ich war in Rimbach lange Gemeindepfarrer. Und so danke ich euch an dieser Stelle ganz bewusst für euren hingebungsvollen Sühne- und Versöhnungsdienst. Ihr habt die Brücken zu den Herzen unserer jüdischen Geschwister gebaut, über die wir auch heute gehen. Denn die Christenheit gehört an die Seite Israels. Denn nur gemeinsam stellen wir den Bund der Treue Gottes dar. Und nur gemeinsam wird uns die wahre Anbetung Gottes in der Heiligkeit des ersten Gebotes geschenkt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Soweit diese Sätze aus dieser 22 Jahre alten Predigt. Und genau so ist es, liebe Gemeinde. Wir brauchen heute erst recht diese Klärung des Ortes, an dem wir Christen stehen, diese Platzanweisung Gottes, wo wir hingehören, damit wir Gottes Wort richtig verstehen und unserem Herrn Jesus in Wahrheit, in Wahrhaftigkeit nachfolgen. Hier gibt es, liebe Geschwister, keine Neutralität, denn die Angriffe auf Israel kommen mittlerweile wieder, wir müssen leider wirklich sagen, wieder auch massiv aus der christlichen Kirche selbst. Ich erinnere nur an die erschütternde Erklärung des Ökumenischen Rates von Ende Juni dieses Jahres, die Israel scharf verurteilt und ihn als einen Apartheidstaat beschimpft, während sie den mörderischen Überfall der Hamas mit keinem Wort erwähnt. So heißt unser Mandat, an der Seite Israels zu stehen, gerade auch wenn es angegriffen wird, hier auf Gottes Wort zu hören und dann mutig für Israel einzustehen und gemeinsam mit Israel den ungekündigten Bund der Treue Gottes zu bezeugen. Soweit unsere Platzanweisung. Und jetzt zu dem wunderbaren Wort, was uns als Predigtwort heute zugesprochen wird. Es ist auch eine wunderbare Hilfe zur Platzanweisung. Wir werden Zeugen eines ganz besonderen Gesprächs. Ein Schriftgelehrter, der mitbekommen hatte, wie Jesus mit den Sadduzäern stritt, als sie ihm in Sachen Auferstehung, die Sadduzäer lehnten die Auferstehung ab, sie waren ja besonders kluge und aufgeklärte Leute, als sie Jesus in Sachen Auferstehung eine Falle stellten. Und dieser Schriftgelehrte hatte dieses Streitgespräch mitbekommen und war beeindruckt, wie biblisch klug und wie souverän Jesus ihnen geantwortet hatte. Ja, er hat zu den schlauen Sadduzäern gesagt, dass sie weder die Heilige Schrift noch die Kraft Gottes kennen. Dieser Schriftgelehrte wandte sich jetzt seinerseits an Jesus. Und zwar mit einer Frage, einer sehr wichtigen, einer grundsätzlichen Frage, man könnte sagen, der Frage schlechthin. die Jesus immer mal wieder gestellt wurde, eben, welches ist das höchste Gebot unter allen Geboten? Schon bei diesem Gesprächseinstieg können wir zweierlei beobachten. Zum einen spricht der Schriftgelehrte nicht Jesus mit einem respektvollen Titel an, etwa Meister oder Rabbi. Wie Jesus interessanterweise, wenn wir das mal biblisch vergleichen, häufig gerade in Situationen angesprochen wird, in denen man es nicht ehrlich meint und ihn als falschen Propheten entlarven will. Hier heuchelt man gerne eine respektvolle Anrede. Unser Schriftgelehrter dagegen erfüllt sich wohl auf gleichem Niveau mit Jesus. Er stellt seine Frage schnörkellos und klar heraus. Als zweites können wir bei diesem Gesprächseinstieg beobachten, und das ist nun wirklich sehr erfreulich, das können wir gar nicht groß genug machen, dass dieser Schriftgelehrte es ehrlich meint. Es ist eine ehrliche, ohne Lug und Trug und Hintergedanken an Jesus gerichtete Frage. Der Schriftgelehrte hat das theologische Streitgespräch miterlebt, das Jesus mit den Sadduzäern hatte, indem er Jesus als souveränen und qualifizierten Schriftgelehrten erkannte. Und nun ist er ehrlich interessiert und gespannt, wie dieser Schriftgelehrte Jesus auf diese so grundlegende Frage antwortet. Und wie bzw. was antwortet er? Jesus spricht aus der Mitte der Schrift heraus. Und so nennt er als Voraussetzung für das höchste Gebot gemäß dem biblischen Wort aus 5. Mose 6, also aus dem Gesetz des Mose, gerade nicht zuerst das Tun, sondern das Hören. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist es, liebe Gemeinde. Das ist die Erkenntnis und das Bekenntnis, die heilige Selbstverpflichtung des Volkes Israel Gott gegenüber. Biblischer Glaube ist immer zuerst hörender Glaube. Glaube, der exklusiv auf das hört, was der eine Gott sagt. Dass uns doch dies heute bewusst sei. Biblischer Glaube ist hörender Glaube. Wie oft erleben wir in der Christenheit unserer Tage, dass der Glaube zum moralisch wichtigen und richtigen Tun erklärt wird und dass das so entscheidende Hören auf Gottes Wort dabei ganz in den Hintergrund tritt. Dass der Glaube aus dem Hören auf Gottes Wort kommt, finden wir an vielen Stellen der Heiligen Schrift im Alten und im Neuen Testament. So erzählt uns zum Beispiel die Apostelgeschichte in Kapitel 2 ganz anschaulich, wie die erste Gemeinde entstand. Nach der Pfingstpredigt des Apostels Petrus heißt es, als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und sie fragten die Apostel, ihr Männer, was sollen wir tun? Und auch unsere eigene Erfahrung, liebe Geschwister, bestätigt dies. Unser Glaube ist die Antwort unserer ganzen Person auf Gottes Wort. Und so lebt der Glaube dauerhaft mit und aus diesem Wort oder aus und mit diesem Wort. Ist es nicht wirklich ein großes Geschenk, dass uns heute am Israelsonntag gerade dieses Predigtwort aus dem Markus-Evangelium mitgegeben wird. Und das ist genau berichtet, dies berichtet, Jesus macht in seiner Antwort dem Schriftgelehrten gegenüber, und das gilt natürlich auch für uns, zuallererst das Hören groß. Er springt bei der Frage nach dem höchsten Gebot eben nicht sofort in die Tat. Und so lernen wir von dem Schriftgelehrten Jesus, dem Messias Israels und dem Heiland der Welt, aus der Mitte des Alten Testamentes Unser Glaube ist zuerst ein Hören. Also lasst Gottes Wort die tägliche Nahrung eures Glaubens sein. So wie der Apostel Paulus im Brief an die Kolosser schreibt, lasst das Wort Christi, lasst das Wort des Messias unter euch reichlich wohnen. Lehrt, ermahnt und ermutigt mit diesem Wort euch untereinander in aller Weisheit. So sei es. Und kein noch so wichtiges Tun, liebe Geschwister, darf zur Rechtfertigung werden, dass wir keine Zeit fürs Hören auf Gottes Wort haben. Nun, was für unser persönliches Christsein grundlegend ist, das gilt natürlich erst recht auch für die Gemeinde. Wie viel käme in unseren Kirchen zum Guten, wie viel Erneuerung geschähe, wenn unsere Gemeinden oder wenn wir Gemeinden hätten, die gemeinsam mit Israel zuerst aus diesem Höre Israel, der Herr ist unser Gott allein, leben und leben wollen. Wie viel Glaubens- und Gemeindeerneuerung bricht auf, wo dieses ehrliche Hören auf Gottes Wort das konkurrenzlose Zentrum ist und nicht eine beliebige Vielfalt von Zweit- oder Drittrangigem, die den Glauben verhungern lässt. Wie viel Heilung und Befreiung der Herzen zu fröhlicher Hoffnung, zu ausdauernder Geduld im Schweren und zum beharrlichen und erhörungsgewissen Gebet kann geschehen, wenn wir hörende Herzen haben und das Wort des Messias reichlich bei und in uns wohnt. Also, liebe Gemeinde, wenn das ohne Wenn und Aber klar ist und die zentrale Bedeutung des Hörens auf Gottes Wort heute mehr denn je nicht zur Disposition steht, dann gehen wir in der Antwort Jesu einen Schritt weiter. Denn jetzt kommt er ja ausdrücklich zur Beschreibung des höchsten Gebotes, weil es ja gewiss nicht beim Hören bleiben darf. Da wäre alles missverstanden. Und natürlich, das sei hier auch gesagt, gibt es auch diese Gefahr, dass unser Glaube im Hören stecken bleibt. Am deutlichsten benennt diese Gefahr wohl der Jakobusbrief, wenn er seinen Lesern zuruft, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Sonst betrügt ihr euch selbst. Das Hören wird im göttlichen Gebot, unser Hören wird im göttlichen Gebot zum Gehorchen, zum Gehorsam, zum Tun, zur Nachfolge. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräften. Auch hier, liebe Geschwister, beim höchsten Gebot, das Jesus als Schriftgelehrter aus dem Alten Testament zitiert, stehen wir ganz an der Seite Israels. Und wir spüren sofort, dass hier mit Lieben nicht das romantische Gefühl gemeint ist, das über mich kommt und dann auch wieder geht, also gewiss nicht unser heutiges, populäres, weichgespültes Lieben oder Verständnis von Liebe. Nein, hier ist Lieben in der Tat etwas anderes, etwas ganz Elementares. Lieben kommt biblisch gesehen aus der Mitte der Person. Lieben heißt, den gesamten Fokus, die gesamte Energie, die gesamte Aufmerksamkeit meiner Person auf Gott zu richten. Den Gott, der mich zuallererst geliebt hat. Diesen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräften. Also mit einfachen Worten gesagt, das höchste Gebot ist dies, dass meine Beziehung zu Gott in all meinem Tun und Lassen konkurrenzlos die Hauptsache meines Lebens ist. Oder, um es mit den genial einfachen Worten Martin Luthers zu sagen, mit dem er im kleinen Katechismus das erste Gebot erklärt, sei einem lutherischen Theologen gestattet an dieser Stelle. Was sagt Martin Luther? Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und Vertrauen. Wollen wir das mal zusammen sagen? Das habe ich in der Konfirmandenstunde vor, weiß nicht, 60 Jahren auswendig gelernt. Das ist die Erklärung zum ersten Gebot von Martin Luther. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Dabei ist er angemerkt, dass Gott fürchten und Gottes Furcht gerade nicht heißt ängstigen oder durch Angst klein gemacht werden. Nein, sondern Gott fürchten, das benennt die Ehrfurcht. Das benennt den tiefen Respekt vor dem heiligen Gott. Und so können wir sagen, Gottesfurcht heißt, unserem himmlischen Vater in heiliger Ehrfurcht zu vertrauen. Aus diesem fundamentalen und großartigen Gebot, dem höchsten Gebot der Gottesliebe, folgt, daraus abgeleitet und doch zugleich unmittelbar verbunden, das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese beiden. Welch eine einzigartige Weisheit, die uns die Bibel offenbart und die Jesus uns lehrt. Gott und Mensch gehören untrennbar zusammen. Die Liebe zu Gott übersieht den Menschen nicht. Die Liebe zu Gott nimmt dem Menschen nichts weg, ganz im Gegenteil. Sie macht den Menschen groß und stark. Darin wird unsere Menschen- und Nächstenliebe immer wieder durch Gottes Liebe, durch Gottes Liebeskraft gestärkt und durch Gottes Weisheit realistisch. Und so können wir zusammenfassend sagen, die Nächstenliebe ist in der Gottesliebe begründet und die Gottesliebe wird in der Nächstenliebe konkret, nimmt in der Nächstenliebe leibliche Gestalt an. So lehrt uns gemeinsam mit Israel unser Herr Jesus als guter jüdischer Schriftgelehrter das höchste Gebot aus der Mitte des Alten Testaments als das Doppelgebot der Gottes- und Menschen- bzw. der Gottes- und Nächstenliebe. Hier wollen wir noch eine Präzisierung zur Nächstenliebe uns anschauen, die uns das Lukasevangelium gibt. Dort wird ja eine ganz ähnliche Situation um das Doppelgebot der Liebe berichtet, bei der der Schriftgelehrte Jesus fragt, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus gibt durch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter die Antwort darauf, der unter die Räuber gefallen ist, beziehungsweise diese Antwort muss ich dann der fragende Schriftgelehrte selber geben, der unter die Räuber gefallen ist, der ist mein Nächster, beziehungsweise ich werde dem unter die Räuber Gefallenen zum Nächsten, wenn ich ihm helfe. Jesus hat also die ehrliche Frage des Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot klar und biblisch fundiert beantwortet. Und dieser, das arbeite ich jetzt ein bisschen heraus, weil das, wenn man den biblischen Text so liest, spürt man es vielleicht nicht ganz so. Dieser ist daraufhin richtig gehend begeistert von dieser Antwort. Sehr gut, Meister. Du hast völlig richtig geantwortet. Genau so ist es. Und in seiner Begeisterung und Bewunderung für die Schriftgelehrtheit von Jesus kann er jetzt auch völlig ohne Hemmungen Jesus mit dem Ehrentitel Meister ansprechen. Wie schön, wie schön. Daraufhin bestärkt der Schriftgelehrte noch einmal durch die Wiederholung der Antwort Jesu seine hundertprozentige Zustimmung. Ja, so ist es. Gott ist ein einziger und außer ihm gibt es keinen Gott. Und ihn zu lieben mit allem, was wir haben und unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Welch ein tiefes Einverständnis dieser beiden Schriftgelehrten, das Jesus ja auch voller Freude zum Ausdruck bringt. Denn so endet unser heutiges Predigtwort. Als aber Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, und das ist ein großes Kompliment, liebe Gemeinde, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Welch ein Evangelium, liebe Gemeinde, welch eine wunderbare Botschaft, die wir heute am Israelsonntag 2025 mitbekommen, die uns gegeben wird. Jesus, unser Heiland, unser jüdischer Messias, siedelt uns Jesusgläubige aus den Nationen mitten im Zentrum des Alten Testamentes an, mitten im Gesetz des Mose. Da gehören wir auch hin, an die Seite Israels, wo denn sonst? Und an seiner ewigen Erwählung haben wir allein Anteil durch unseren Messias Jesus, den Heiland der Völker. Welch ein gnädiges Wunder! So schenke uns der Heilige Geist, liebe Gemeinde, diese elementare Einsicht immer wieder neu, dass die Christenheit Israel braucht, dass die Kirche die Synagoge braucht. Denn eine Christenheit, die sich von Israel trennt, eine Kirche, die die Synagoge nicht mehr kennt, verliert den biblischen Jesus, verliert den geoffenbarten Sohn Gottes. Ja, eine Christenheit, die sich von Israel trennt, wird früher oder später, wahrscheinlich eher früher, zum Heidentum und löst sich in der sie umgebenden Kultur auf. Meine Frau und ich waren vor 14 Tagen in der schönen Stadt Erfurt. Und wir besuchten natürlich auch den beeindruckenden Dom. Weiß nicht, wer von Ihnen den Dom von Erfurt kennt. Dort gibt es im Eingangsbereich das sogenannte Jungfrauenportal der klugen und der törichten Jungfrauen gemäß des Gleichnisses aus Matthäus 25. Die klugen Jungfrauen werden hier von der stolzen, siegreichen Ekklesia der Kirche angeführt und die törichten Jungfrauen von der geschlagenen, gedemütigten, also förmlich unter die Räuber gefallenen Synagoge. Dieses Motiv, diese Haltung der Kirche, die sich in arroganter Überheblichkeit, man kann es ja da wirklich in Stein sich betrachten, die sich in arroganter Überheblichkeit von Israel distanziert und abwendet, dieses Motiv, und es steht ja für eine schlimme, jahrhundertealte Geschichte, schmerzt uns zutiefst. Und unsere herzliche Buße ist die Umkehr, die Umkehrung, die äußere und die innere Umkehr. Wir stehlen uns nicht weg. Wir distanzieren uns nicht mehr. Wir nehmen die Platzanweisung unseres Herrn Jesus gerne an. Wir stellen uns an die Seite Israels. Wir nehmen teil an seiner ewigen Erwählung, an der Fülle seines Segens, aber auch an jeder Form des Antisemitismus heute und in Zukunft. Denn dieser Antisemitismus trifft auch uns. Antisemitismus, liebe Geschwister, Hass auf Israel, das sei uns immer bewusst, ist im Kern nichts anderes als der Hass auf den Gott Israels. Amen. So ist der Platz an der Seite Israels kein gemütlicher Ort. Oh nein, die Zeit, als man an diesem Platz Bundesverdienstkreuze bekam, geht zu Ende. Es wird immer mehr heiligen Mut brauchen, hier klar und treu zu stehen. Christen an der Seite Israels zahlen vor der Welt ihren Preis. Denn hier kann man schneller, als man denkt, unter die Räuber fallen. Doch seid gewiss, liebe Geschwister, seid gewiss und ohne Furcht. Dieser Platz an der Seite Israels ist jeden Preis wert. Da wir Christen nur gemeinsam mit Israel den Bund der Treue Gottes darstellen und bekennen können, wollen wir dies am Schluss dieser Predigt auch ganz bewusst tun. Wir wollen dazu aufstehen. Und so bekennen wir das eine Volk, wir, das eine Volk Gottes, aus Juden und den Nationen, höre Israel, Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wir sprechen es zusammen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus, dem Messias. Amen.